Wir haben hier noch etwas, und zwar einen 10.000-Euro-Schein. Hat ihn jemand verloren? Also bitte bei mir abholen später. Ja, das ist sowas, ne, mit der Liebe. Ich weiß es noch, wir waren in Stuttgart in einer relativ großen Gemeinde unterwegs. Ne, da waren sonntags immer so 4.000 Leute bei mehreren Gottesdiensten, beim ersten Gottesdienst 2.000. Ja, und dann kommt man da 10 Minuten zu spät rein als Familie. Das hatte auch einen Grund. Nicht, weil ich Probleme mit Alkohol habe, sondern weil ich Probleme mit meinen Kindern hatte. Ja. Und mir ging es genauso, wo ich dann gedacht habe, Freund, wenn du jetzt noch was sagst, dann kriegst du gleich Ärger. Sei dankbar, dass ich das überhaupt geschafft habe, nur 10 Minuten zu spät zu kommen. Ja. Kennt ihr das? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ein ganz toller Text, aber wie wir gehört haben, auch eine echte Herausforderung. Das ist die Jahreslosung 2024. Und auf diesem Bild sieht man uns als Gemeinde. Man sieht dieses tolle Banner, ja, was aufgehangen worden ist vom Peter Falk. Dann nochmal ganz herzlichen Dank an den Peter, dass er das gemacht hat. Man sieht die Gemeinde beleuchtet. In der Gemeinde ist was los. Und diese Gemeinde und dieses Banner, das leuchtet für alle sichtbar, die da vorbeifahren. Die vielbefahrene Darmstädter Straße. Fußgänger, Fahrradfahrer, Motorradfahrer und Autofahrer. Ja. Tagsüber und in der Nacht sieht man es eigentlich noch besser. Das Gleiche gilt auch für die Menschen, die im Bus sitzen, ja, die von Zwingenberg kommen, dann fahren sie schön rechts ran an die Bushaltestelle, da hören sie schon mal das erste Mal Bushaltestelle Christuskirche. Das ist schon mal was Schönes. Ja, also da hört man schon mal Christus, wer war denn das nochmal? Eventuell, wenn man da hält und wenn man permanent mit öffentlichen Verkehrsmitteln da lang fährt, dann hört man das auch jeden Tag. Ja, und dann etwas weiter rechts sieht man dann dieses Banner. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So, aber dieser Text, der ist natürlich nicht nur für die anderen gedacht, obwohl der natürlich so schön von der Gemeinde wegzeigt auf die anderen. Dieser Bibelvers, der gilt in erster Linie uns als Christuskirche. Warum ist er so? Weil Paulus diesen Text an die Gemeinde in Korinth gesandt hat. Paulus hat hier überhaupt nicht die Darmstädter Straße, Bensheim-Auerbach, Fußgänger, Motorradfahrer, Autofahrer hier im Blick gehabt. Sondern der hat das tatsächlich wirklich nur an Christen geschrieben. So, und deshalb ist das Banner trotzdem richtig aufgehangen, denn wenn man hier 2024 sonntags in die Gemeinde geht oder in der Woche zu irgendwelchen Veranstaltungen und man geht oben rein, also das bitte ich euch, wenn ihr euer Auto unten parkt, oben reinzugehen, dass man denn dieses Banner nochmal liest. Das gilt uns, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und jetzt schon eine Frage an euch. Welche Gefühle, welche Gedanken kommen da eigentlich bei dir hoch, wenn du das liest, wenn du das hörst? Mal so ganz spontan, was ist da vielleicht schon hochgekommen? Und wenn du möchtest, kannst du das mit deinem Nachbarn mal ganz kurz, dich ganz kurz mal austauschen. Was macht das mit dir, diese Jahreslosung? Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr ganz kurz mal euch darüber austauschen. Also, ihr habt durchaus Gedanken zu dem Text, das finde ich schön. Ich hatte die Gelegenheit, jetzt in der letzten Woche schon mit ein paar Leuten zu sprechen, wie es ihnen denn so geht. Letzte Woche war auch Seniorenkreis 60+, auch da wurde genau über diese Textstelle gesprochen. Ja, und eine Person, die sagte zu mir als Reaktion, alles soll ich in Liebe tun? Fragezeichen. Dann war eine kurze Pause und dann kam, das schaffe ich nicht. Dieses Bibelwort, sagte die Person, ist eine totale Überforderung für mich. Nun, das war ehrlich. Ich weiß nicht, ob das bei euch gerade auch jemand so gesagt hat. Eine andere Person sagte dann, jemand, der schon lange Christ ist, schon über 30 Jahre, Liebe, darüber habe ich schon viele Predigten gehört. Aber die Realität, Frank, ist doch eine ganz andere. Das weißt du doch, oder? Hat euch schon ein bisschen, habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt. Ne? Weißt du das etwa nicht? Ne? Tja, ist die Jahreslosung nicht eher ein Wunschdenken? Kam dann noch. Und dann im Seniorenkreis 60 plus, auch das war schön, saß eine Dame neben mir und die sagte Folgendes. Ich möchte diesen Vers ganz persönlich für mich beherzigen und folgendermaßen lesen. Also nicht so, wie er da steht, sondern ich möchte das so lesen. Alles, was ich tue, soll in Liebe geschehen. Also die Reaktion auf 1. Korinther 16, Vers 14 kann schon unterschiedlich sein. Ne? Komplett unterschiedlich. Einige fühlen sich gestresst, die hören da wieder durch, du musst, jetzt muss ich auch das noch. Ja, jetzt muss ich auch noch lieben. Ja. Boah, ist das anstrengend. Ne? Ja, andere sehen hier eher die Realität, die schon lange dabei sind. Die sagen, Und messen vielleicht diesem Vers auch gar nicht mehr so viel Bedeutung zu. Ist auch ein alter Hut, dieses Liebesgesäusel. Und dann diese Christuskirche da mit ihrer Vision, die Liebe Gottes an die Menschen weitergeben. Ach, Frank. Du bist natürlich noch so einer, der, wie soll man sagen, hast du noch solche Visionen? Ja. Also, auch das gibt es. Ein frommer Wunsch, die Jahreslosung. Und wieder andere, die fühlen sich angesprochen und möchten in ihrem Alltag ganz praktisch in der Liebe wachsen. So unterschiedlich kann das sein. Wichtig wäre aber, mal hineinzuhören, was hat eigentlich der Paulus mit diesem Vers gemeint? Das ist ja immer wichtig, dass man jetzt nicht, ja, auch wenn jetzt einer an der Darmstädter Straße da vorbeifährt und liest das alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, das passt ja schon, das ist schon eine gute Aufforderung. Aber noch besser finde ich immer, wenn man mal einmal hört, was denn der Schreiber, der das geschrieben hat, damit ursprünglich gemeint hat. Was war seine Intention, was war der Kontext und warum schreibt Paulus diesen Appell, Kapitel 16, zum Schluss seines Briefes? Wir machen das jetzt am Anfang des Jahres. Das wäre viel schöner. Am Anfang geht es erstmal los mit dieser Sache. Nein, der schreibt das zum Schluss. Und warum schreibt er das zum Schluss? Weil diese Korinther lieblos waren. Ganz einfach. Ja, der hat also erstmal alles aufgezählt. Freunde, pass mal auf. Ihr seid alles Christen, aber erstens. So, ihr seid immer noch Christen, zweitens. So, und dann zählt er diese ganzen Punkte auf und auf ein paar möchte ich eingehen. Auf alle nicht, ja, weil wir haben hier so ein ungeschriebenes Gesetz, das heißt ungefähr 30 Minuten sollte das Thema hier mal beendet sein. Und ich verrate euch das ganz ehrlich, wenn man auf alle Punkte eingeht, auf die Paulus in diesem Brief eingeht, nun, da sind wir, glaube ich, bei 60 Minuten. Aber ein paar Mal. Und wenn man diese Punkte so hört, dann ist das natürlich jetzt nicht nur, dass wir über Korinth hören, sondern wir hören das mal für uns persönlich und wir hören das für uns als Christuskirche. Diese Gemeinde hat eine Vielzahl von Problemen und Paulus geht ganz zu Anfang auf das erste Problem ein, das Problem der Parteiungen. Da gab es unterschiedliche Parteien. Eine Gruppe von Leuten fühlte sich Paulus zugehörig. Paulus, das ist mein Preacher-Man. Ich komme nur, wenn der predigt. Paulus. Also diese anderen Vögel da, ne, wie Apollos, ja, Kephas, aramäische Form für Petrus, nee. Also. Diese Gruppen orientierten sich an bestimmten Führungspersönlichkeiten in der Gemeinde. Eine andere ganz besonders fromme Gruppe hatte nur Christus als ihr Vorbild. Das ist auch interessant, ne? Ja, da sind ja diese, die einen da, ne? Die haben Paulus als ihren Guru, ne? Die anderen Petrus, Apollos, aber wir, Freunde, wir. Christus. Nur Christus. Hört sich erstmal gut an, das Problem war bloß, dass diese ganzen Gruppen, auch diese Christusgruppe, im Streit miteinander waren. Parteiungen. Parteiungen, Streitereien, Spaltungen in der Kirche. Kommt euch das bekannt vor? Stehst auch du in der Gefahr, dich über andere zu erheben? Und wenn ich du sage, meine ich auch immer mich dabei. Stehe ich in der Gefahr, mich zu überheben? Ja, natürlich. Was für eine doofe Frage. Hast du auch einen Lieblingsguru in der christlichen Szene? Die meisten uns ja, natürlich. Wir gehen auf irgendwelche Konferenzen. Gestern Abend habe ich mir die Mehrkonferenz angeguckt. Absolut fantastisch. Aber es darf halt nicht dazu führen, dass ich jetzt von der Konferenz komme, egal wo. Jetzt bald ist wieder Leiterschaftskonferenz, Willowkrieg oder Bad Gandersheim waren wir oft. Dann ist man auf der Konferenz und dann kommt man zurück in das tägliche Leben der Gemeinde. Wir sind, versteht ihr? Und dann gibt es erstmal wieder vielleicht Spannungsfelder. Nee. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist echt eine Herausforderung. Im Alltag einer Gemeinde. Selbst bei Meinungsverschiedenheiten kann man noch liebevoll miteinander umgehen. Das geht. Das darf man lernen. Gott sei Dank haben wir das auch hingekriegt in der Corona-Zeit. Das waren nicht nur Meinungsunterschiede, das waren unterschiedliche Weltanschauungen unter uns. Und ich verrate euch mal was, die gibt es immer noch. Und wenn keine Liebe in dieser Gemeinde wäre, wäre diese Gemeinde schon auseinandergebrochen. Minimum 30 Leute hätten sich verabschiedet. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Selbst wenn mir der eine Prediger oder die eine Lobpreisband besser gefällt als die andere, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Selbst dann, wenn ich mir doch so sicher bin, und ich habe manchmal auch diese Phasen, dass ich im Recht bin. Da habe ich mir dann alle Bibelstellen angeguckt, dann habe ich ein schönes Bild zusammengepackt. So ist es. Ja. Aber ohne Liebe ist auch blöd, ne? Parteiungen waren aber nicht das einzige Problem in Korinth, obwohl, wenn das in einer Gemeinde ist, das ist schon ein Riesenproblem. Es gab hier noch mehr. Zum Beispiel moralische Verfehlungen. Paulus schreibt im 1. Korinther Kapitel 5, Vers 1, ich kann kaum glauben, was mir über die Unzucht unter euch berichtet wird. So schlimme Dinge, dass nicht einmal die Menschen, die Gott nicht kennen, so etwas tun. Ich habe gehört, dass ihr einen Mann in eurer Gemeinde habt, der mit der Frau seines Vaters zusammenlebt. Also so heißt es im Originaltext. Manche Bibeln übersetzen dann Stiefmutter, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir es nicht. Vielleicht war er auch mit seiner Mutter zusammen. Ja, Korinth. Und das Interessante in Korinth war, ja, da gab es so einen libertinistischen Hang, heißt das, so ein Dualismus, das heißt Körper und Geist. Wenn ich mit meinem Geist an Christus glaube, das passt. Was der Körper macht, ist uninteressant. Ja, also auch eine interessante Philosophie. So, und so hat man das geduldet. Und Paulus sagt hier, Freunde, tut denjenigen raus aus eurer Mitte. Eieiei, Gemeindezucht. Das ist heute was, ne? Das sollte man mal heute machen, ne? Am besten noch einer, wenn dieser Mann jetzt zum Beispiel bei der Zeitung Journalist oder so Reporter ist. Und dann sagen wir dem, du Freund Sahne, das geht so nicht. Und dann sagt er, du kannst mich machen, ich mache, was ich will. Und dann kommt das schön an die Presse. Die Christuskirche in Bensheim-Auerbach. Versteht das gar nicht so einfach, ne? Das Thema mit der Gemeindezucht. Wir sehen, die Gemeinde in Korinth hatte schon ein paar handfeste Schwierigkeiten. Dass sie hinaustun, das möchte ich aber auch noch mal hierzu sagen, wenn Paulus das so schreibt, war aber nicht der Grund, diesenjenigen aus der Gemeinde zu schmeißen, sondern der Hauptgrund war, dass derjenige zurückkommt Ja, seine Haltung war, dass der umkehrt von dieser Geschichte. Aber das war nicht nur das Einzige. In Korinther 6 geht Paulus dann nochmal auf eine grundsätzliche Einstellung der Korinther ein zum Thema Sexualität und Leiblichkeit. Und ich habe schon gesagt, ja, dass da dieses Denken war, was der Körper macht, ist uninteressant. Ja, ich kann also auch sonntags in Gottesdienst gehen und Sonntagnachmittag bin ich dann im Tempel, Tempelprostitution. Ja. Und das sind alles so Fragen gewesen, die da damals so hatten. Und das widerspricht Paulus in Kapitel 6 und antwortet, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wow. Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Also nicht nur der Geist, die Seele, sondern auch mein Körper gehört Gott. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ganz konkret hier betrifft also auch den Umgang mit meinem Körper. Was ich damit tue oder vielleicht auch nicht tue. Wie geht's dir gerade? Wie geht's mir gerade bei diesem Thema? Und immer sind wir noch nicht fertig mit den Problemen in Korinth. Also ihr habt euch eigentlich eine schöne Liebespredigt, ne? Habt ihr euch so vorgestellt. Aber der Kontext ist doch interessant, ne? So, da gab es dann einige, die gegeneinander in der Gemeinde vor ein heidnisches Gericht gezogen sind, um ihr Recht zu bekommen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mir das, wo ich Pastor geworden bin, auch schon überlegt, ob ich eine Rechtsschutzversicherung abschließen soll. Ist kein Witz, weil ich aus der Erfahrung von einer Pastorin weiß, Frank, mach es besser. Irgendwann sagst du was, irgendwann in der Seelsorge, irgendwann kommt jemand zu dir, ja, wie letztens ein Pastor zu mir sagte, ja, in der Seelsorge, die Frau hat denn der Gemeinde gesagt, der hat mich da irgendwie angefasst oder sowas, was aber nicht stimmte, was machst du denn jetzt? Ist auch blöd, ne? Da kann dein Dienst ruckzuck zu Ende sein durch solche Geschichten. So, ich habe keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Und ich muss auch noch über diesen Text hier nachdenken. Also Paulus ist schon ein bisschen extrem, ne? Der sagt nämlich dann, dass solche Sachen ein Unding sind, vor einem weltlichen Gericht, was in der Gemeinde nicht läuft, zu regeln, sondern man soll es in der Gemeinde regeln. Da gehört es hin. Ihr werdet doch wohl in der Lage sein, Korinther, oder ich sage mal Christuskirche Bensheim-Auerbach, diese Probleme unter euch zu regeln. Ihr wollt doch noch nicht wirklich jetzt hier vor das Landesgericht oder irgendein Gericht gehen und vor Leuten, die nicht an Gott glauben, zwei Christen so ein schlechtes Zeugnis hier abgeben. Und letztendlich den Namen Christus durch den Dreck ziehen. So ungefähr ist das gedacht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, kann hier bedeuten, um Jesu Willen Nachteile und Leid zu ertragen. Also besser, das Unrecht zu ertragen, als jetzt mit demjenigen vor Gericht zu ziehen. Boah. Paulus, Paulus. Ja. Was sagst du hier? Bin ich hierzu bereit, Fragezeichen, Nachteile in Kauf zu nehmen? Und wir sind immer noch in Korinth. Das ist eine interessante Gemeinde, ne? Also wenn ihr meine Predigt hört, zurück zur Urgemeinde, ich weiß nicht, besser nicht. Ja. Zurück zum Neunten, besser nicht. Eine andere Frage war da, inwieweit darf ich Freiheit leben, wenn ich damit die Freiheit des anderen verletze? Ja. Haben wir auch hier. Wenn es mir gleich noch einfällt, gehe ich noch mal kurz drauf ein. Aber in Korinth ging es um Fleisch, das ist nicht mehr unser Thema heute, ne? Was bei rituellen Schlachtungen Götzen geopfert worden ist. Wurde das Fleisch geschlachtet, wurde dann dem Götzen, den Dämon, irgendwas geweiht und dann wurde das auf dem Marktplatz verkauft. Manche aßen dieses Fleisch, Christen ohne Bedenken, andere hatten Gewissensbisse. Paulus sagt, ist mir doch egal, das geht doch nur in den Magen rein, sollen sie das, was ich Satan selber geweiht haben, hat er so nicht gesagt, das ist Fleisch, Feierabend. Monika und ich, wir wollten uns mal ein Auto kaufen und dann hatte dieses Auto, sah richtig gut aus, eine Farbe und das hieß Devil Red, Teufelsrot. Ist genau das Gleiche. Ne? Paulus würde sagen, Frank, was? Das ist rot, setze ich in das Auto rein und fahre. Ja? Bloß mein Gewissen hat gesagt, du, ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich das rot sehe, an dieses Devil-Ding denken. Ja? Und wenn ich dann noch die Fahrertür aufmache, da gibt es ja noch so ein Typenschild, da steht dann der Farbcode und Devil Red. Jedes Mal, wenn ich da einsteige. Das brauche ich nicht. Paulus würde sagen, du, dein Gewissen ist aber schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Das ist rot. Soll ich dir nochmal eben erklären, was da für Farbbestandteile drin sind? Setz dich in das Auto und fahr. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, heißt hier, dass ich solches Fleisch nicht auftische, wenn ich um die Gewissensbisse des anderen weiß. So, und das Thema zieht sich durch die Kirche durch. Kleidung. Ja. Heute ist bauchfrei modern. Und das eine oder andere junge Dame, die vielleicht bauchfrei rumläuft, vielleicht auch in der Gemeinde, die macht sich da gar keine Gedanken drüber. Und da könnte Liebe jetzt zum Beispiel bedeuten, dass ich einfach liebevoll diese junge Dame anschaue, die macht sich da gar keinen Kopf. So, aber für sie selber, und das ist das Schöne, wenn beide lieben, wäre auch wieder gut, wenn sie sagen würde, meine Güte, ich sehe ja schon knackig aus, kein Bauch, ja, da haben wir noch so ein schönes Bauchnabelpiercing, aber irgendwie muss vielleicht heute nicht sein. Ja. Das ist Liebe. Man kann auch ein Gesetz daraus machen, ja, gibt es ja auch in manchen Bibelschulen, wo man dann reinkommt, da gibt es direkt mal so einen Katalog, erstens, zweitens, drittens, viertens, ja, bitte dies und das alles nicht tragen. Ne? Ja, wenn wir so ein bisschen mehr mit Liebe umgehen würden, dann wäre das vielleicht auch eine Variante. Aber ihr seht schon so dieses Dingen zwischen Gesetz, was gut ist und nicht, ja, den anderen in Liebe zu betrachten, das ist so ein fließender Übergang irgendwie. Was heißt das konkret für dich und für mich? Könnten auch wir auf etwas verzichten, was die Gemeinschaft mit anderen Christen gefährdet? Denn es heißt ja in der Jahreslosung, alles, was ihr tut, ihr Korinther, es wird eine ganze Gemeinschaft angesprochen. Geht das? Dass ich dann zu Silvester vielleicht sogar auf meinen schönen Wein verzichte, weil ich weiß, dass einer dabei, der hat ein Problem. Könnten du und ich unsere Freiheit, die wir haben, einschränken, weil wir den anderen lieben? Hier sind wir jetzt mittendrin in der praktischen Theologie der Liebe. Diese Theologie bezieht Paulus auch auf das egoistische, ich bin schon beim nächsten Punkt, ja, auf das egoistische und individualistische Verhalten der Korinther bei der Abendmahlsfeier. Also er hat hier ein Ding nach dem anderen aufgelistet. Ja, da kommen die ein bisschen mehr in der Tasche hatten, die auch nicht den ganzen Tag bis abends in den Puppen arbeiten müssen, sondern die kommen schon früher. Das Abendmahl damals wurde in einer ganz normalen Mahlzeit gefeiert. So, und dann war schon fast alles weggefuttert. Der Wein war auch schon teilweise aufgetrunken. Der eine oder andere war schon ein bisschen beschwipst. So, und jetzt kommen die anderen. Hauptsache, mir geht es gut. Ein Grund, warum es so viele Denominationen gibt. Das ist ein Grauen. Andere finden das gar nicht schlimm. Für mich ist es eine Katastrophe. Früher gab es eine Ortsgemeinde am Ort, Korinth. Und nicht 20 Gemeinden. Die einen haben das gerne, die anderen den Lobpreis, die anderen stehen hinter die Kanzel, die anderen laufen frei rum. Und so ist das immer individualistischer geworden, dass ich mir heute aussuchen kann, was ich gerne hätte. Mit Reich Gottes hat das nichts zu tun. Das ist meine persönliche Meinung. Jetzt bin ich wieder bei der Oper in Frankfurt, wo ich letztens war. Weihnachtsoratorium. Der eine oder andere würde sagen, Frank, weißt du was? Da kannst du mir 500 Euro geben, da kriegst du mich nicht hin. Mit Sicherheit höre ich mir das nicht an. Und ich verrate euch mal was, das ist eine ganz andere Form des Lobpreises. Ich habe da Gott gespürt bei diesen Konzerten. Also, es gibt unterschiedliche Arten. Und ich glaube, Gott möchte, dass das mehr zusammenkommt. Dass wir nicht noch jetzt in den nächsten 10 Jahren nochmal 500 weitere Denominationen gründen, dass das noch individualistischer wird. Was interessieren mich die anderen? Das war so ein bisschen in Korinth so. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das steht auch in einem direkten Widerspruch mit einer Überhöhung einzelner Geistesgaben. Das nächste Thema in Korinth. Also, dass die Gemeinde überhaupt zusammen war, das ist ein Wunder. Die korinthischen Pneumatiker, so will ich sie mal nennen, heute würde man vielleicht Charismatiker sagen, fanden das Sprachengebet besonders toll. Und das ist auch was Tolles. Ich rede selber in Sprachen. Ich bete selber. Mir gehen teilweise die Worte aus. Ich kann nicht so lange in Deutsch beten. Bei mir ist das ganz einfach. Ich habe dann gebetet, Herr hilft ihm oder macht dies oder das und dann ist Ende. Da weiß ich schon nichts mehr. Andere haben eine Gebetsgabe, die können da sehr lange drüber beten in deutschen Worten. So, und dann schalte ich um, Bub, und bin dann im Sprachengebet. Gibt es das immer noch? Ja, anscheinend schon. Ich habe da auch gar keine Lehre drüber gekriegt. Bei mir ist es einfach mal irgendwann gekommen, in England. So, aber das ist nur eine Sache. Dann war ich in England in einer Gemeinde, in einer Pfingstgemeinde. Oh, Wahnsinn, 2/3 des Gottesdienstes Sprachengebet. Das war ein bisschen befremdlich für mich. Da gab es auch keine Predigt. Da würde ich sagen, Freunde, das ist jetzt vielleicht doch eine Überhöhung. So, in 1. Korinther 13 heißt es, jetzt kommen wir wieder zu der Liebe, das Problem in Korinth. Ohne Liebe bin ich nur ein tönendes Erz, heißt es da, oder eine schallende Zimbel. Das ist eine Anspielung auf heidnische Gottesdienste. Wenn du in Sprachen betest kannst, freu dich. Ja, aber jetzt mach da mal nicht so einen Hermann raus. Ohne Liebe bedeutungslos. Wenn du jetzt meinst, du musst da vorne mit Sprachengebet jetzt irgendwas machen, das gleiche für Predigt oder Leitung oder Seelsorge, du musst dich da irgendwie darstellen, weißt du was, dann ist es für die Katz. Bedeutungslos. Und für mich stellt sich die Frage, stehen auch wir in der Gefahr, eine Gabe hier in der Christuskirche zu überhöhen? Vielleicht die Leitungsgabe, braucht man die, aber hallo. Vielleicht die Lehre. Es gibt ja so Wortgemeinden, ne? Das Wort allein, Frank. Oder den Lobpreis. Was brauchen wir? Das Wort Gottes. Weil im Himmel werden wir nur noch Lob preisen. Stimmt, aber wir sind noch nicht im Himmel. Und ohne Wort Gottes, wie wissen wir, was falsch ist? Wie wissen wir, was richtig ist? Woher kommt Korrektur? Woher kommt Ermutigung? Durch Lobpreis auf jeden Fall. Aber es ist nicht alles. Eine Überhöhung. Das Gebet habe ich hier noch genannt. Nun, das ist bei uns keine Überhöhung. Da dürfen wir noch wachsen. 1. Korinther 16, Vers 14 ist ein universaler Appell an die Gemeinde in all ihren vielfältigen Themen. Die Aufforderung, alles in Liebe zu tun, ist die Zusammenfassung der christlichen Ethik. Was da steht, ist christliche Ethik, komplett. Es geht in dieser Jahreslosung um das Wie des Zusammenlebens. Und ich bin so dankbar, dass ich in einer Gemeinde bin, in einer Mehrgenerationengemeinde, weil auch das kippt. Einige Jugendliche haben keinen Bock mehr auf die Alten. Dann gibt es die Jugendgemeinde. Die Alten sind nervig mit ihren alten Liedern. Da machen wir lieber was Neues. Und die Alten, die nervt das teilweise immer, dieses englische Zeug und wir wollen die alten Lieder singen. Und dann, wie ich jetzt bei einer Gemeinde das kenne, sind die ganzen jungen Leute weg. Und der Kitt, der das zusammenhält, das kann nur Liebe sein. Sonst ist das unmöglich. Eine Gemeinde ohne Liebe wird sterben. So einfach ist das. Ohne göttliche Liebe. Und darum geht es darum, auch für uns, nicht nur für Korinth, Denn ein Großteil dieser ganzen Gemeinden im Mittelmeerraum, die sind alle kaputt gegangen. Um 600 herum kam der Islam. Ja, dann hieß es, Freund, weißt du was? Allah ist der allein wahre Gott und Mohammed ist ein Prophet. Glaubst du das? Willst du das nachsprechen? Und ein Großteil der Leute haben das gemacht. Ein lauwarmes Christentum. Das Christentum ist im Mittelmeerraum fast gestorben. Es geht darum, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Wesentliche ist die göttliche Liebe. Und ich gehe so weit, dass wenn diese Gemeinde hier nichts anbietet, kein Projekt hier, keine Aktion da, so gut das alles ist, keine Connect Group, und wir hätten nur, und Gott sei Dank haben wir das, Liebe zueinander, göttliche Liebe. Ich glaube, das würde reichen. Ich glaube, dass die Gemeinde wachsen wird. Ich glaube auch, dass sich das rumspricht. Die sind irgendwie anders. Die sind schräg. Die passen irgendwie gar nicht so richtig in diese Welt. Aber da merke ich irgendwas, da gehe ich hin. Die Liebe hat also immer noch eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Diese göttliche Liebe in deinem und meinem Herzen darf und soll wachsen. Du bist unendlich von Gott geliebt, sagt uns die Bibel. Und diese Liebe Gottes, die möchte Gott weitergeben durch dich an andere. Ich komme zum Schluss nochmal zu dieser Dame, 60 plus Seniorenkreis, die letzte Woche. Und ich frage mich, ob wir das auch zu unserem persönlichen Gebet machen könnten, uns da einklinken und sagen könnten, Herr, hier bin ich, hilf mir, dass alles, was ich tue, in deiner Liebe geschieht. Amen.